ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Angela Merkel ist eigentlich ein Echsenmensch. Die Mondlandung wurde in einem Fernsehstudio gefaked und die Welt wird von Illuminaten regiert. Verschwörungsmythen gibt es schon immer und sie haben auch immer wieder Hochkonjunktur. Aber warum sind Verschwörungsmythen nicht totzukriegen? Wie erkennt man sie? Und wie soll man damit umgehen? Darum geht's in dieser Sendung. Es ist unglaublich, auf welche perfiden Verschwörungen man stößt, wenn man aktiv danach sucht. Wir werden alle ferngesteuert und beeinflusst. Und zwar entweder durch eine Mischung aus Aluminium und Barium oder durch Impfstoffe oder durch Gifte. So ganz klar ist das wohl nicht. Aber den Beweis können wir ganz deutlich sehen. Die weißen Streifen am Himmel seien nämlich keine Kondensstreifen von Flugzeugen, sondern Chemtrails, behauptet ein Verschwörungsmythos. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, wer uns genau beeinflussen soll. Das könnten vielleicht die Weißen von Zion sein, das ist auch ein Verschwörungsmythos, oder Echsenmenschen oder doch Hitler, der sich wahlweise im Erdkern oder in der Antarktis versteckt hält. Da sind sich Verschwörungsanhänger nicht so ganz einig. Es wird auf jeden Fall schnell klar, es gibt unzählige Verschwörungsszenarien und gerade für junge Menschen ist es da oft nicht so leicht durchzusteigen. Das Land Hessen hat deshalb seit genau einem Jahr ein eigenes Internetportal gegen Verschwörungstheorien. Der Fabulant.de heißt die Seite im Netz und mein Kollege Andreas Meyer-Feist hat die schon kurz nach dem Start zusammen mit Jugendlichen gecheckt.
Nein, diese Website hat nichts mit der Lego-Spielzeugwelt namens Fabuland zu tun. Nichts mit Fabuland mit D, nichts mit Wendy Piggy's Flying Bank. Kein rosa Schwein, sondern in diesem Fall ein einäugiger Piratenhase mit scharfen Schneidezähnen in einer wütenden Farborgie aus Pink und Gelb. Der, wie heißt das Wort nochmal, fabuliert, der Hase. Da schaut man besser im Duden nach, was das eigentlich heißt, nämlich fantasievoll erzählen, Geschichten erfinden und ausschmücken, eben Fake News in die Welt setzen. Und was ist einer, der fabuliert? Na, ein Fabulant mit T, nicht mit D. Das hätten wir schon mal astrein Fakten gecheckt. Wie kommt die Seite an? Bei den jüngeren Usern, die wir gefragt haben, gut.
Insgesamt finde ich die Seite schon sehr, sehr gut gemacht. Und auch, dass es für unsere Altersgruppe ist, wie es geschrieben ist, alles.
Im Großen und Ganzen, finde ich, ist die Website sehr gut gelungen und auf jeden Fall auch strukturiert und durchdacht.
Klicken wir uns also mal rein in die Aufklärungsplattform der hessischen Landesregierung namens Fabulant. Erika Mustermann grinst uns an auf einem Perso. Echt, die kenne ich. Hab ich schon mal gesehen irgendwo. Und drunter in pechschwarz das Wort BRD GmbH. Habe ich's doch gewusst, dass mit der was nicht stimmt. Oder mit der BRD. Also weiterlesen. Der Personalausweis in Wahrheit ein Zeugnis des Angestelltenverhältnisses in der BRD GmbH, sagen die Reichsbürger. Arme Erika Mustermann. Ich erfahre dann aber auch die echte Wahrheit, dass es eine Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH tatsächlich gibt, die aber keine Persos ausgibt, sondern die Stabilität der Finanzmärkte überwacht. Na, dann ist ja alles gut, wieder was gelernt, auf jeden Fall alles schön bunt, sagt HR-Social-Media-Redakteurin Christiane Schulmeier.
Da ist pink, gelb, grün, blau, alles mit dabei und auch das spricht tendenziell niemanden jenseits der 40 an, ganz pauschal gesagt.
Aber der Text? Cool. Ziel sei es, sich für ein verbessertes gesellschaftliches Reaktionsvermögen gegenüber neuen Entwicklungen extremistischer Szenen einzusetzen. Das ist jetzt für alle über 40. Auf jeden Fall ist es ein Versuch für Hessens Innenstaatssekretär Stefan Sauer.
Der Versuch, dass wir den Falschinformationen keinen Raum schenken, dass es da nicht Fuß fasst und somit einfach unsere Strukturen stabil bleiben.
Man klickt und liest über alles Mögliche. Die neue Weltordnung, Insektenzwang im Essen, die Diktatur der Reptiloiden, die geheimen Codes der Illuminaten, die hohle Erde, 5G, über all das die ganze Wahrheit. Und nicht unwitzig, was nicht alle witzig finden, wie zum Beispiel der Tübinger Kulturhistoriker Michael Butter.
Ich bin ein großer Freund davon, sich auch mal über Verschwörungstheorien lustig zu machen, aber ich glaube, das beißt sich mit der Aufklärung über die Fakten.
Die Anti-Verschwörungsseite der hessischen Landesregierung ist also wohl nichts für die, bei denen es schon zu spät ist, befürchtet der Internetforscher.
Wo das sich durch die Familien zieht, wo sich das durch den Freundeskreis zieht und die nach Rat suchen, wie man mit diesen Menschen reden und wie man die da vielleicht auch wieder rausholen kann.
Es geht aber nicht nur darum, Verschwörungsmythen zu erkennen. Manchmal trifft man ja auch auf die Menschen, die solche Geschichten erzählen. Auf die hundertprozentig davon überzeugt sind, dass ein Geheimbund die Weltherrschaft an sich reißen will oder Hillary Clinton über eine Pizzeria einen Kinderpornoring organisiert oder dass Echsenmenschen nach und nach die Führungsposition in der Welt einnehmen. Ich gebe zu, ich bin da im ersten Moment oft einfach sprachlos. Und wütend werde ich dann, wenn solche Verschwörungsmythen womöglich noch diskriminierend, rassistisch oder antisemitisch werden. Das möchte ich nicht so stehen lassen. Aber gleichzeitig weiß ich manchmal nicht, was ich so einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin entgegenhalten soll, damit die überhaupt kapieren, was für ein Blödsinn sie verzapfen. Genau für solche Situationen gibt es Unterstützung. In Frankfurt wird zum Beispiel die Tage ein Workshop angeboten mit dem Titel »Verschwörungsmythen Paroli bieten«. Dahinter steht eine Gruppe, die sich StammtischkämpferInnen nennt und zum Bündnis Aufstehen gegen Rassismus gehört. Und ich habe mit Christian Schneider gesprochen, der solche Workshops organisiert und auch selbst gibt. Was passiert denn in diesen Workshops?
In diesen Workshops schauen wir uns den ganzen Komplex Verschwörungsmythen und deren antisemitischen Kern etwas genauer an. Ziel ist es, in der Zukunft schneller, gezielter, gekonnter zu reagieren, wenn uns Verschwörungsmythen im Alltag begegnen. Und das passiert mit so viel Theorie wie nötig und so viel Praxis wie möglich. Und da schauen wir uns an, ganz zentral die Schrecksekunde, die uns oft begegnet, wenn uns Verschwörungsmythen oder diskriminierende Aussagen im Alltag begegnen. Und die Überwindung der Schrecksekunde ist genau das Ziel der Seminare.
Aber können Sie mal ein Beispiel geben? Was gibt es denn da für Übungen? Also wie kann man das trainieren, dass man richtig reagiert auf solche Verschwörungsmythen?
Ja, wir schauen uns erstmal an, wann die Teilnehmenden mal mit ihren Reaktionen unzufrieden waren, schauen uns ganz detailliert an, was hat uns eigentlich gehemmt, in dieser Situation zu unserer vollsten Zufriedenheit zu reagieren, und finden dann als Gruppe gemeinsam Lösungsansätze für eben diese Hemmnisse. Schauen wir uns auch typische Parolenmuster an von Verschwörungsmythen und auch Argumentationsstrategien, mit denen wir eben diesen Mythen Paroli bieten können. Und danach geht's in die Praxis. In einem Rollenspiel wird dann eine Situation in mehreren Durchläufen durchgespielt, um so ein bisschen Praxis mit reinzubekommen, ein bisschen mehr Körperlichkeit, Mimik, Gestik und so weiter. Dann schauen wir uns an, welche Lösungsansätze uns noch einfallen und probieren die einfach mal zusammen aus.
Aber ist es nicht manchmal sogar besser, wenn man einfach kopfschüttelnd weggeht? Also soll man denn überhaupt Paroli bieten?
Es ist eigentlich immer geboten, etwas zu sagen oder etwas zu tun. Einfach kopfschüttelnd wegzugehen löst ja das Problem nicht und würde ja auch dann dazu führen, dass mein Gegenüber merkt, okay, ich komme damit einfach so davon, und dann wird eben dieser Mythos im Alltag dieser Person auch zur Normalität. Und dann, wenn es soweit ist, wird es schwierig, noch dagegen zu argumentieren. Gegen Normalität zu argumentieren ist halt fast unmöglich. Deswegen sagen wir, keine diskriminierende Aussage darf unwidersprochen bleiben, und möglichst sollten wir immer darauf reagieren.
Das würde mir wahrscheinlich zum Teil einfach nur gut tun, selbst wenn ich den Eindruck habe, dass beim Gegenüber gar nicht so viel bewirkt. Aber einfach für meinen Seelenfrieden wäre das wahrscheinlich nicht schlecht. Ja. Was haben Sie denn für Erfahrungen, die Leute, die solchen Workshops besuchen? Wie gut sind die denn gewappnet? Also wie gut klappt es denn nachher in Ihrem Alltag? Haben Sie da Feedback gekriegt?
Ja, dazu haben wir Feedback bekommen. Viele erzählen uns davon, dass sie Tipps ausprobiert haben und sie waren zumindest zufriedener mit ihren Reaktionen. Wir sagen am Anfang immer auch mit dazu, dass es leider meist die Zeit nicht ausreicht, alle als rhetorische Genies rausgehen zu lassen, die jede Diskussion gewinnen. Aber was wir tun können, ist so ein bisschen sortieren, was viele auch schon wissen, und dann nochmal 4, 5, 6 Impulse mit dazu zu geben. Und der Rest ist dann auch tatsächlich Übung. Es lässt sich trainieren wie ein Muskel, dass wir eben sagen, wenn ich einen Verschwörungsmythos höre, frage ich einfach nach. Woher hast du das? Was soll das? Was meinst du damit? Es gibt dann irgendwann so einen Reflex.
Kann man sich das erklären? Woher kommen denn solche Verschwörungsmythen? Ich habe den Eindruck, die gibt es schon immer, aber immer mal wieder schwappen da wieder mehr oder weniger hoch. Woher kommen denn die überhaupt?
Ja, wir sehen das immer wieder in Zeiten großer Unsicherheiten. In Zeiten multipler Krisen haben eben solche Erzählungen von Zusammenhängen in der Welt Hochkonjunktur. Das liegt einfach in ihrem Wesen. Sie vereinfachen komplexe Zusammenhänge, erklären die Welt in Schwarz und Weiß und geben damit vermeintlich Orientierung. Schlimm wird es dann eben auch, wenn die Mythen dann eine Welt aufmachen von wir gegen die, die Innen und die Außen, die Eingeweihten, wenn eine Wahrheit im Mittelpunkt steht, die nur die Eingeweihten kennen. und eben dann auch Anhänger in sich hochschaukeln. Ne? Und damit schaukelt sich das dann eben auch sehr schnell in Hass und Ausgrenzung und Gewalt eben auch bis hin zu rechtem Terror auch hoch.
Und das Erstaunliche ist ja, das habe ich in den Corona-Zeiten mitgekriegt, dass man gar nicht sagen kann, da springen nur Bildungsferne drauf an oder total verkopfte Menschen. Ich habe das selber mitgekriegt, dass Menschen, die ich schon seit Jahren kenne, kritische Menschen, plötzlich auch mit kruden Ideen und Verschwörungsmythen um die Ecke kamen. Mhm. Das heißt, irgendwie muss es ja verfangen. Gibt es da jetzt besondere Methodik und leitet das jemand gezielt? Oder schon wieder eine Verschwörungstheorie? Also wie funktionieren die überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich war das ein ganz großer Punkt zu Corona-Zeiten, dass einfach wir kamen nicht mehr ins Gespräch. Wir konnten nicht mehr als zwei Haushalte gleichzeitig treffen und haben uns dann so ein bisschen vereinzelt. Und ich glaube, darin liegt so ein bisschen der Punkt, dass wir eben auch das, was wir hören, das, was wir erfahren, das, was wir lernen, miteinander gar nicht mehr teilen können und dann auch gar nicht prüfen können, sehen das die anderen auch so. Also es fehlte die soziale Kontrolle so ein bisschen.
Das Korrektiv vom Gegenüber, ja.
Genau, der Austausch. Und dann bildet sich halt eine Welt raus, ne? Die ist ja auch in sich schlüssig. Das ist ja das Perfide an der Sache. Der Verschwörungsmythos oder die Verschwörungswelt, die dann aufgebaut wird, die stimmt ja inhaltlich in der kleinen Welt, die man aufmacht, für die Leute, die dran glauben.
Mir ist bei der Recherche jetzt aufgefallen, dass ich viele Verschwörungsmythen gar nicht mitbekomme. Also wer gerade jetzt im Erdkern sitzt oder wie ich mit Chemtrails fremdgesteuert werde, das ist völlig an mir vorbeigegangen, solche Mythen. Also sie bleiben manchmal ja in den Blasen, haben Sie ja selber gesagt. Ne? Man ist so ein bisschen isoliert, man schafft sich so seine eigene Welt. Aber sind solche Verschwörungsmythen überhaupt für eine Gesellschaft auch gefährlich?
Nicht per se, würde ich sagen. Also wenn es eine kleine Gruppe gibt, die an das eine oder das andere glaubt, dann ist das erstmal per se ja nicht gefährlich. Gefährlich wird es, wenn halt diese Mythen gepaart werden mit Menschenfeindlichkeit, mit ganz besonders viel Antisemitismus. Wenn jetzt zum Beispiel die Rechte anfängt, mit dem Verschwörungsmythos vom großen Austausch zu sprechen, dann wird das halt extrem gefährlich, weil dann wieder ganze Bevölkerungsgruppen dämonisiert werden, verteufelt werden und dann auch eben freigegeben werden zum Angriff.
Der große Austausch, meinen Sie, dass Migranten uns überrollen?
Genau, das ist dieser rechte Verschwörungsmythos vom großen Austausch, in dem behauptet wird, dass eine gezielt gesteuerte Migration nach Europa die weiße Bevölkerung austauschen soll. Das ist der Mythos. Also es wird dort halt ein Problem aufgebaut, das es so an sich nicht gibt. Aber Menschen glauben dran und dann kommt die Rechte, dann kommt die AfD, dann kommen die identitäre Bewegung und so weiter und sagen hier, wir retten euch, wir sind für euch da und schon bieten sie Lösungen für Probleme, die sie selber geschaffen haben. Und da wird es dann halt extrem gefährlich.
Man sollte also kruden Ideen und politisch motivierten Verschwörungsmythen auf jeden Fall etwas entgegenhalten. Und wir haben gerade gehört, dass es sogar Workshops gibt, in denen man lernt, wie man das macht. Vor fast genau 55 Jahren waren zum ersten Mal Menschen auf dem Mond. Und fast genauso lang gibt es Stimmen, die sagen, wir waren nie auf dem Mond. Die ganze Mondlandung sei gefaked und entweder in der Wüste Nevada oder in den Hollywood-Studios gedreht worden. Eine gute Story, oder? Und immer wieder gibt es Menschen, sogar Journalisten, die das Bildmaterial der ersten Menschen auf dem Mond analysieren, unstimmige Lichtreflexe oder Schattenwürfe darin gefunden haben wollen und glauben, Beweise zu haben, dass die Mondlandung nie stattgefunden hat. Der Physikalische Verein Frankfurt hält da dagegen. In Vorträgen und Livestreams erklären sie die angeblichen Unstimmigkeiten, zeigen Originalaufnahmen, Vergleichsmaterial und gehen so gegen diesen Verschwörungsmythos vor. Hier ein kleiner Höreindruck davon.
Fangen wir einfach mal an. Zum Beispiel hier der Schatten von Aldrin ist länger. Oder wie kann das sein bei einer punktförmigen Lichtquelle der Sonne, dass die beiden Schatten in unterschiedliche Richtungen passieren? Passiert auf der Erde genauso. Ja, das liegt einfach daran, dass der Boden verschieden geneigt ist. Und zwischen dem Schatten der Person und dem Schatten des Baums ist ein Hügel. Und bei dem Hund ist der Boden noch ein bisschen anders. Deswegen sind die Schatten unterschiedlich. Ist also eigentlich überhaupt kein richtiges Argument. Und auch hier der Astronaut. Wieso ist da ein Bild von ihm? Weil einer muss ja den Ausstieg von Aldrin fotografiert haben, also muss schon jemand da sein, der das Foto gemacht haben. Ich meine, die Erklärung ist eigentlich auch recht einfach. Die haben sich gegenseitig fotografiert Und beim Erstaufstieg haben die Astronauten eine Kamera per Remote aktiviert, die unten am Landefahrzeug angebracht war. Und hier, das ist natürlich Buzz Aldrin, der aussteigt. Also das ist auch leicht zu erklären.
Martin Stamberger war das vom Physikalischen Verein Frankfurt. Das vollständige Video von diesem Vortrag findet man ganz leicht auf der Seite des Vereins. Und es gibt noch eine Gruppe, die seit Jahren mit wissenschaftlichen Methoden gegen falsche Behauptungen vorgeht. Gegen falsche Behauptungen und, naja, auch gegen Mythen, die sich Personen manchmal sogar zu sich selbst gestrickt haben. Die Skeptiker sind eine Gruppe von Naturwissenschaftlern, die jedes Jahr in Würzburg Menschen testen, die von sich behaupten, dass sie paranormale Fähigkeiten haben. Also mit Wünschelruten arbeiten oder glauben, hell sehen zu können oder auch einfach mit den Händen ein Ungleichgewicht im Universum erspüren können. Ich war vor Jahren bei so einem Versuchsaufbau dabei und habe damals diese Reportage daraus gemacht.
Ein lichtdurchfluteter Raum mit einem großen Tisch in der Mitte. Das ist der Schauplatz, an dem Übernatürliches geschehen soll. Wenigstens ist Burkhard Kroker davon überzeugt.
Vor 7 Jahren habe ich eine schamanische Ausbildung gemacht und da ist all das, was mir jetzt geschenkt worden ist, zutage getreten, mit meinen Händen spüren zu dürfen. Und ich kann es heute oft genug nicht begreifen, was da geschehen ist.
Ich bin beeindruckt von diesem Mann. Nicht wegen dem, was er sagt, sondern wie. Er wirkt unheimlich sicher, natürlich und auf eine angenehme Art selbstbewusst. Ich solle ihn Nikos nennen, meint er. Das sei nämlich sein spiritueller Name. Rainer Wolf, einer der Skeptiker und von Haus aus Wahrnehmungspsychologe, bleibt aber lieber beim Geburtsnamen und erklärt den Versuchsaufbau.
Herr Krocker hat sich entschieden für ein Stückchen Apfel, den habe ich hier, und der ist massiv vergiftet mit Paral-Insektenspray. Das war sein Wunsch. Und er kann mit seinen Händen spüren, sagt er, ob dieses Gift in der Nähe ist oder nicht.
Und genau das muss er heute beweisen. Der Versuchsaufbau selbst ist einfach. Auf dem Tisch sind 10 kleine quadratische Schachteln in einer Reihe aufgestellt. Alle weiß, ohne Deckel und umgedreht. Jede ist mit einer Nummer versehen. Und der vergiftete Apfelschnitz liegt in einem verschlossenen Glas unter einer der Schachteln. Getestet wird in einem sogenannten Doppelt-Blind-Versuch. Dazu werden die Anwesenden, also der Testkandidat und die Wissenschaftler des Skeptikervereins, in 2 Gruppen eingeteilt.
Die beiden Gruppen A und B sehen sich, sobald der eigentliche Test angelaufen ist, nicht mehr, bis ganz zum Schluss.
Die Gruppe A versteckt den Apfelschnitz in jedem Versuchslauf neu. Wo, entscheidet jeweils der Zufall in Person von Gruppenleiter Martin Mahner, der mit geschlossenen Augen Glücksfee spielt.
Der wird eine Zahl ziehen mit Lottekugeln zwischen 1 und 10 und damit wird entschieden, in welcher von 10 Boxen das Objekt sein wird.
Gruppe B samt Nikos mit den übersinnlichen Kräften ist in der Zeit in einem Nebenraum und darf erst in den Versuchsraum, wenn Gruppe A durch Klopfzeichen das Signal gibt. Das ist eine streng wissenschaftliche Testanordnung. Und Nikos soll hier beweisen, dass seine Fähigkeit kein Zufallstreffer ist, sondern immer wieder abrufbar.
Und deshalb machen wir diesen Versuch 13 Mal und er sollte mindestens 7 Mal erfolgreich sein, dann hat er diesen Test bestanden.
Und schon geht's los. Der Versuchsaufbau ist fertig und Nikos kommt konzentriert, aber locker zum Tisch. Da, ein kleiner Ruck scheint durch ihn durchzugehen. Dann bewegt er langsam eine Hand über den Schachteln.
Die Nummer 9 nehme ich.
Skeptiker Rainer Wolf notiert das Ergebnis und dann geht's zurück in die Küche. Hier erklärt mir Nikos, was er eben gespürt hat.
In speziellen Momenten, wo eine Verstärkung stattfindet, spüre ich es nicht nur über meinen Körper, über meine Hände, sondern ich bekomme auch sichtbare Zeichen. Wenn Sie eben gesehen haben, dass ich mich so ein klein wenig vom Boden abgehoben habe, dann ist das ein Volltreffer gewesen. Das ist die Urenergie unserer Schöpfung, mit der darf ich arbeiten.
Und schon geht's weiter. Nikos entscheidet sich immer schnell, innerhalb einer halben Minute. Und immer scheint der schmale Mann mit dem graumelierten Pferdeschwanz seiner Sache sehr sicher zu sein.
Ich nehme die 7 diesmal.
Dann endlich sind alle 13 Tests vorbei. Nikos zeigt keinerlei Müdigkeit. Im Gegenteil, er scheint fast von innen heraus zu leuchten. So zuversichtlich ist er.
Ich gehe fest davon aus, dass ich von den 13 Versuchen 13 Treffer habe.
Und was wäre, wenn er jetzt doch nur 2 oder 3 Treffer gelandet hätte?
Ich sage es sehr, sehr ungern. Jedoch ist in diesem Moment für mich mein Auftrag als Medium und Heiler erfüllt. Dann höre ich
in dieser Sekunde auf, dieser Tätigkeit nachzugehen.
Ergriffenes Schweigen. Die Spannung ist mittlerweile enorm. Und dann vergleicht Rainer Wolf die Protokolle. Von den je 13 Zahlen auf den beiden Protokollen stimmt nur eine einzige überein. Alle Blicke wandern zu Nikos. Und der ringt sichtlich um Haltung.
Naja, dann habe ich alles dazu gesagt. Dann hat sich das damit erledigt. Das ist für mich sehr, 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 sehr ernüchternd.
Die Skeptiker testen mit wissenschaftlichen Methoden Menschen, die glauben, übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Und zum Beispiel, wie in diesem Fall, fest davon überzeugt sind, Kontakt zu einer übergeordneten Macht zu haben. Zum Beispiel zum Universum. So einen ähnlichen Kontakt sollen ja auch Angela Merkel und Barack Obama haben. Also einen Kontakt aus dem All. Laut einem Verschwörungsmythos sind ihre Körper von Reptiloiden besessen, die sich die Erde untertan machen wollen. Und weil diese Wesen schlau sind, haben sie sich eben in die Körper von wichtigen, einflussreichen Menschen geschummelt und sind zu Echsenmenschen, also zu Mischwesen geworden. Irgendwie bin ich mir sicher, dieser Plot wird irgendwann mal verfilmt. Wenn das nicht sogar schon passiert ist, kommt mir nämlich irgendwie bekannt vor. Das könnte aber auch daran liegen, dass es Geschichten, Legenden und Mythen mit Mischwesen schon immer gegeben hat. Bestes Beispiel dafür ist die griechische Mythologie, wo es ja nur so wimmelt von Mischwesen. Zum Beispiel das Pferd Pegasus fällt mir spontan ein. Und natürlich gab es auch in der griechischen Mythologie Mischwesen aus Mensch und Tier. Ich habe dazu mit Maria Messner vom Archäologischen Museum in Frankfurt gesprochen und habe sie gefragt, weiß man denn eigentlich, wie die Menschen in der Antike auf die Idee von solchen Mischwesen gekommen sind?
Ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage, mit der wir uns Archäologen oder auch die Historiker sehr viel beschäftigen. Also zum Beispiel, wenn man die Kentauren nimmt, die kennen vielleicht viele die Mischung aus Pferd und Mensch. Da ist es so, dass eine moderne Deutung, also das muss man dazu sagen, das ist halt eine Deutung, die wir heute haben, aber dass es eben davon herkommt, dass es ein Reitervolk gab, das für die damaligen Menschen so sehr mit ihren Pferden irgendwie verbunden waren, dass die auf eine Art geritten sind, eng umschlungen mit dem Pferd und das so dann von Weitem so aussah, als ob da oben ein Menschenkörper ist und unten dann die Pferdebeine.
Gibt es denn in der griechischen Mythologie noch andere von diesen Mythen mit Mischwesen, wo man heute sagen kann, wahrscheinlich hat es diesen Ursprung, das also war was Reales, wo man heute da nachvollziehen kann, dass es wahrscheinlich so entstanden ist?
Es gibt so Geschichten, da ist es tatsächlich dann oft aber so, dass es nicht reine Mischwesen sind, sondern es gibt zum Beispiel berühmte Skylla und Charybdis. Da ist es so, dass man die vielleicht aus der Odyssee kennt, weil die Odysseus und seine Mannschaft zu großen Problemen gebracht hat. Aber heute deutet man das Ganze als eine gefährliche Meerenge. Viele sagen in Messina, es gibt auch andere Vorschläge. Und dass da einfach viele Schiffe Schiffbruch erlitten haben, wegen den Felsen, wegen Strömungen und man aber dann da gefährliche Unwesen und Monster gesehen hat.
Aber kann man dann irgendwie rausfinden, dass wahrscheinlich die Felsenformationen oder so aussahen wie von weitem wie irgendein Ungeheuer oder sowas? Lag es daran?
Ja, manchmal ist es auch so, dass die von Weitem aussehen, als ob das irgendwie so ein Untier wäre. Aber es ist manchmal aber nicht immer so.
Auch heute glauben ja noch ganz viele Menschen an Mischwesen, dass es die auch wirklich real gibt. Da haben sich so richtige Verschwörungsszenarien drumherum entwickelt. Wissen Sie das, in der griechischen Mythologie gab es dann da auch so Verschwörungsmythen noch rund um diese Mischwesen?
So Verschwörungstheorien jetzt in dem Sinn, wie wir es heute kennen, das gibt's in der Form nicht.
Ja, aber eigentlich ja schon. Man hat ja die Theorie manchmal, also die Götter, die wollen den Menschen zum Teil was Böses und schicken dann irgendwelche Monster auf sie los. Das gab's ja schon.
Ja, das gibt's schon, das stimmt. Da muss man sich nur überlegen, ob man dann wirklich von Verschwörungstheorie spricht oder was wir ja bei vielen Sachen kennen. Man kann was nicht erklären oder man will es auch vielleicht nicht erklären, sondern man schreibt es halt einer höheren Macht zu, die dafür verantwortlich ist, dass jetzt vielleicht der Vulkan ausbricht oder ein Erdbeben passiert oder ja, solche schlimmen Ereignisse oder Schicksale.
Das heißt, wenn wir Menschen uns verunsichert fühlen, wenn uns Katastrophen oder Seuchen machtlos machen, dann haben wir schon immer die Tendenz gehabt, uns Schuldige zu erfinden. Egal ob Mischwesen aus dem All oder Verschwörungsszenarien, die die ganze Welt umfassen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam manchmal wieder justieren. Das geht nur im Austausch und möglichst auch mit Menschen, die anderer Meinung sind als wir selbst. Und das war HR Infokultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Dort gibt's übrigens auch die spannende Serie Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, einem ehemaligen Radiomoderator, der zum einflussreichsten Verschwörungsideologen Deutschlands wurde. Mein Name ist Yvonne Koch.